Guten Morgen miteinander. Ja, das passt wunderbar, wie hier die Jungschi für ihr Lager geworben hat. Da haben wir ja schon miteinander angeschaut. Wir haben ja die Thematik nicht abgesprochen. Das Jungschi-Lager, ihre Thematik und ich für die Predigreihe, wo wir dran sind, über den Mose. Von dem her passt das hervorragend. Ja, heute Morgen geht es darum, der Mose hochs und tiefs auf dem Weg zur Mission, beziehungsweise, ich würde so sagen, ja, im Auftrag oder im Dienst für Gott hochs und tiefs zu erleben. Und wir haben manchmal so die Vorstellung, im Dienst für den Herr gibt es hochs. Aber im Dienst für den Herr oder in seinem Auftrag oder in seiner Mission gibt es eben auch Tiefs. Und das werden wir sehen beim Mose. Der Mose, wir haben das vorhin schon in meinem Anspiel eigentlich gesehen, hat den Auftrag gehabt, herzugehen und sein Volk zu befreien. Gott hat zu ihm nachher geredet, nach dieser Szene hier, 40 Jahre später, 40 Jahre ist er nachher einfach am Schafhüter gewesen, 40 Jahre später hat Gott ihn gerufen und gesagt, so, jetzt ist es Zeit, jetzt kannst du dem Volk helfen, das dazu mal wollen, wo gemeint hast, es kommt auf deine Kraft und auf dein Können und so darauf an, jetzt geht's los. Und der Mose hat ja totalen Widerstand geleistet und ist dann schlussendlich nach langem Hin und Her, das haben wir dann angeschaut, bereit gewesen zu gehen. Auf den Weg, sich zu machen. Und er hat gewusst, der Auftrag in Ägypten, das wird nicht ein Ferienausflug nach Las Vegas. Nein, er hat gewusst, das Feuer vom Busch ist erloschen. Und dann sind wahrscheinlich logischerweise auch wieder Fragen auftaucht, wie soll das gehen, was wird meine Familie sagen, habe ich es recht verstanden, was sind die nächsten Schritte. Und der Leiter hier, der Mose, zeigt seine Bereitschaft, sich dem Auftrag zu unterstellen, den Gott ihm gegeben hat. Und wir werden ein paar Sachen sehen, also es gibt ein paar Stellen, die habe ich eigentlich heute Morgen gar nicht wollen dran nehmen, weil ich gedacht habe, die überspringen wir, das merkt ja gleich niemand. Aber wir nehmen ja die gleich dran. Aber zuerst mal sehen wir, wo er bereit ist, den Auftrag wahrzunehmen. Man sagt ja so, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wir hier könnten hier sagen, wo Gottes Wille ist, ist auch ein Weg, aber pflastert mit Hochs und Tiefs. Zuerst mal sind fast alle, oder hat so die grüne Welle. Die haben wir gern, wenn wir unterwegs sind und irgendwo in einer Stadt unterwegs sind und mit dem Auto fahren, die grüne Welle ist, wenn alle Ampeln, wenn wir schön natürlich nach Geschwindigkeit fahren, die vorgehst, das ist wichtig, dass die alle Ampeln immer auf grün sind. Und die rote haben wir gar nicht gern. Aber bei Mose finden wir zuerst mal die grüne Welle. Das wohlwollende, das harmonische Ja von der Familie. Und wir haben hier schon mal einen Hinweis auf eine gute Kommunikation. Es steht, der Mose ist zuerst, als er zurückgekommen ist, also nach dieser Dornbusch-Erfahrung und seinem Widerstand und Gott in denen schlussendlich gesagt, doch, jetzt gang einfach. Und ich schicke dir den Aaron. Geht der Mose zu seinem Schwiegervater Jitro zurück und sagt, ich möchte gern nach Ägypten zu meinen Verwandten zurückkehren, um zu schauen, wie es ihnen geht, wie es meinen Brüdern geht, mit meiner Familie, ob sie noch am Leben sind. Und der Jitro sagt, gibt sein Shalom, he? Ja, gang im Frieden. Und das kann er brauchen. Genau das kann er brauchen. Und ich sehe hier drinnen schon mal für uns wichtige Entscheidungen sollen kommuniziert werden. Und er geht hier und tut die Entscheidung, dass er jetzt hier, und das ist ganz sicher nicht einfach gewesen, weder für einen Jitro noch für die Frau, für die Familie von Mose, okay, jetzt geht's auf. Jetzt verlassen wir hier die gewohnte Umgebung, der Mose doch jetzt schon seit 40 Jahren durch hier daheim und am Arbeiten und sie Frieden gefunden, in all dem innen. Und er geht und berichtet, ich gehe jetzt weg. Und denkt er schon, dass er die Familie mitnimmt. Also seine zwei Knirpsen und seine Frau, dass die mitkommen. Und dann sehen wir etwas, das erstaunt mehr in dem Innen, wenn wir das lesen. Die rücksichtsvolle, ich nenne das rücksichtsvolle Zurückhaltung in der Kommunikation, die der Mose hat, dass er hier nämlich offensichtlich nicht alles sagt, was er weiss. Er sagt nicht, was für einen Auftrag er hat. Er sagt, ich gehe, oder wir machen es auf, um zu schauen, wie es den Geschwistern und wie es dem Volk geht. Punkt. Er sagt nicht, was sein Auftrag ist. Er sagt nicht, dass Gott ihm begegnet ist, im Feuer, im brennenden Dornbusch und was er hier für eine Gotteserfahrung gemacht hat, was Gott ihm alles gesagt hat, sondern er tut das ganz einfach komprimieren auf die einfache Aussage, ich will schauen, wie es meinem Volk geht. Und für mich ist das ein wichtiger Punkt, wo wir manchmal gut daran tun, auch in der Kommunikation, dass wir schauen, mit wem und in welcher Art und Weise wir kommunizieren. Wir müssen, das ist meine Haltung, nicht immer alles kommunizieren, was wir wissen oder erfahren haben. Es ist nicht immer nötig. Der Paulus als Paradebeispiel redet von seiner Himmelserfahrung, dass er entrückt ist worden im Himmel. Und genau an diesem Punkt möchte ich einsetzen und sagen, Paulus, jetzt sag's, was los gesehen ist dort hier. Wo hast du alles gesehen? Und der Paulus sagt, von dem will ich nicht reden. Punkt. Und dann kommt er von seinen Schwächen und redet über das. Und ausgerechnet bei den Korinther, wo so sehr, dort hätte er so richtig punkten können. Aber er macht das nicht. Hier bin ich überzeugt, in diesem Text hat der Mose gewusst, das wird so viele Fragen und so viele Sorgen und so viel Widerstand auslösen, ich muss nicht alles sagen. Und meine Devise ist, das möchte ich euch auch weitergeben, wir müssen nicht alles sagen, was wir wissen. Aber das, was wir sagen, das sollten wir wissen. Und manchmal ist es umgekehrt, manchmal sagen wir das, was wir nicht wissen, aber wir sagen es. Aber manchmal ist es auch so, wir sagen alles und plaudern über alles, was wir wissen und jede Gotteserfahrung alles, wo vielleicht gar nicht der Punkt ist. Ich bin in meinen jungen Jahren in Bezug auf unsere Berufung, Renat und ich, haben die Berufung gehabt. Wir waren befreundet gewesen, auf eine theologische Ausbildung zu gehen und dazu mal noch mit dem Ziel Mission. Und meine Schwiegermutter, da haben wir es, Schwiegermutter, Schwiegervater, die ist nicht, gelinde gesagt, nicht begeistert gewesen. Dass ich ihre Tochter hier wegnehmen und mir weggehen. Und wir hatten heftige Diskussionen. Und wie mehr Diskussionen, ich sage, ich bin ja nicht weise gewesen, wie mehr bin ich zur Provokation übergegangen. Das mit der agenten Schwiegermutter. He? Nicht weise. Und ich kann mich erinnern, ein Gespräch, da jetzt wieder so mal so, nein, und das ist nicht euer Weg, und was denkt ihr, und ihr seid nicht für das, und all diese Sachen. Und dann habe ich gesagt, Mama, ich weiss schon, wir werden nach Uruguay gehen, das war tatsächlich ein Gedanke, den wir hatten, und dort hier ein Kinderheim übernehmen. Oh, Mutter war in der Luft, die Schwiegermutter. Und ich sage, ja, und Renat wird dort hier mit einem Feuertopf für 50 Kinder, die wir dann aufnehmen, wird die dort hier kochen und das Zeug wegmachen. Oh, ich kann euch sagen. Und das habe ich gar nicht gewusst. Aber ich habe Sachen gesagt, die ich nicht gewusst habe und auch nicht gedacht habe, dass wir das werden so machen. Aber ich bin einfach so gedacht, so jetzt, hey, Bereitschaft ist Bereitschaft zu dem. Und das war so mit 3,24. Ja. Inzwischen weiss ich, nein, meistens ist es, man sagt einfach mal nichts, wenn es den Widerstand auslöst. Und dann lässt man es mal auf sich zukommen. Aber die Tatsache ist, und das möchte ich hier auch erwähnen, die harmonische Familienbeziehung, die hier der Mose doch Rücksicht nimmt in der Kommunikation. Ihm, dass er es überhaupt kommuniziert, wie er es kommuniziert, rücksichtsvoll, dass er die Familie mit auf den Weg nimmt und der Friede, wo ihm hier sein Schwiegervater wünscht, Gang im Friede, in Friede, im Shalom, den kann er später noch brauchen. Das werden wir noch sehen. Und somit ist das einfach auf einmal alles auf grün, oder? Und übrigens, die harmonische Familienbeziehung, die wird sich dann später noch gewaltig auswirken, wenn sein Schwiegervater kommt und sehr weise und gute Ratschläge auch gibt. Wir merken, das ist wichtig. Und vielleicht ist das für uns auch ein Punkt. Ja, haben wir geordnete, haben wir gute Familienbeziehungen? Oder gibt es da vielleicht noch einen Punkt, wo wir herschauen müssen und sagen, da gibt es noch etwas zu bereinigen, zu besprechen? Was vielleicht in der Vergangenheit ist passiert, was man vielleicht überlegt hat, da ist manchmal eine Selbstprüfung nicht schlecht. Und dann das Nächste, dass eben der Mose sich Sorgen gemacht hat wegen morgen, wegen der Zukunft. Was ist da? Und wie gesagt, er hat gewusst, dass wir nicht der Vergnügungstrip sein, irgendwo, Wellness oder so ein bisschen, da gehen wir jetzt chillen und so, hä? Auf Ägypten, ein bisschen Bäder geniessen und was weiss ich, Pyramiden besichtigen, ein bisschen Ausflug nach Ägypten. Nein, da kommen Mose auch Zweifel und Ängste. Ist es wirklich der Gott gewesen? Hat er wirklich gesagt, ich soll nirgends dort hergehen? Was wird mir erwarten? Ich stehe ja dort unten auf der Fahndungsliste ganz oben. Ganz oben. Und wenn die mich verwünschen, dann werden sie mich umbringen. Und Gott macht klar, schau, lieber Mose, du musst dir keine Sorgen machen. Das ist geklärt. Deine Vergangenheit ist geklärt. Schau, der tut Moses und seine Konsorten, die sind fein säuberlich verpackt, liegen die irgendwo als Mumie in ihrer Pyramide. Also, du musst dir keine Sorgen machen. Das sagt Gott ihm. Er sagt, schau, kehr ruhigen Herzens nach Ägypten zurück. Und das sagt er ihm, bevor dass er aufbricht. Er geht auf das ein, er geht auf die Ängste, auf die Bedenken ein. Und obwohl der Mose ja die selber ausgelöst hat. Manchmal denken wir, wenn wir etwas verbockt haben, wenn wir missbauen haben, wenn wir für etwas verfehlt haben, dass Gott dann nicht mehr uns so richtig segnen kann, die weiteren Wege, weil wir selber haben uns ja dort hier rein reingeritten. Und das sehen wir hier. Nein, Gott sagt dem Mose, nein, das habe ich geklärt. Deine Vergangenheit habe ich geklärt. Und das ist das, was ja auch der Paulus nachher sagt. Der Paulus, der Christen verfolgt hat, der Leute ins Gefängnis gebracht hat, hat geholfen umbringen. Und nachher wird er Christ. Und nachher sagt er, das, was zurückliegt, ist für mich Mist. Kot ist das. Das ist nichts. Ich schaue nach vorne. Meine Vergangenheit ist geklärt. Und das macht hier Gott dem Mose zuerst mal einfach deutlich, schau, das ist geklärt, das habe ich geklärt. Für uns hat Gott unsere Vergangenheit auch geklärt. Und das wollte ich sagen, auch wenn wir uns vielleicht selber noch anklagen und selber noch Angst haben, was wir alles verbockt haben, können wir da überhaupt noch vorwärts gehen. Und dann hat das Wichtigste dabei, also sehen wir alle Signal auf grün, Familie an ihrer Seite. Er lässt seine Frau und seine zwei Söhne auf einen Esel steigen, macht sich mit ihnen auf den Weg nach Ägypten. Alles wunderbar. Ja, wenn die Familie noch mitkommt, das ist eine grosse Hilfe. Es ist immer gut. Es war auch für mich wichtig, dass Renate, dass unsere Familie mitgezogen hat, auch wenn es nicht immer einfache Wege waren, wo wir gegangen sind oder heim müssen gehen. Aber dass die Familie mit dabei ist, dass man Rückendeckung hat und dass man in der Familie darf unterwegs sein. Und dann hat er den Stab in der Hang, heisst es. Das ist interessant, dass es so ein Detail scheinbar Detail erwähnt wird. Der Stab. Ja, Gott hat ihn ja gefragt, als er ihn berufen hat, was hast du in deiner Hand? Und jetzt kann er nicht mehr sagen, ich bin im Generalstab von Ägypten. Nein, jetzt sagt er, in meiner Hand habe ich, und er sagt das auch, nur diesen Hirtenstab. Nicht mehr. Ich kann nicht einmal sagen, die Schafe gehören mir. Nicht einmal das. Er hat nur den Stab in seiner Hand. Und dann sagt Gott, nimm den Stab. Und dann passiert das Wunder. Er wirft ihn auf den Boden, es wird zur Schlange, er kann es wieder anpacken und der Stab wird wieder zu einem normalen Holzstab. Um Mose zu zeigen, ja, schau, ich bin eigentlich nichts angewiesen auf das Nur, das lenkt. Wenn du das machst, mit dem Nur, was ich dir sage, dann wird das Nur zu einem Wunder werden. Und das hat er gelernt. Und darum nimmt er aus das Zeichen. Und jetzt ist interessant, hier ist das erste Mal, es ist nicht nur der Hirtenstab, sondern hier heißt jetzt genau lesen, immer genau lesen, der Stab Gottes wird genannt. Der Stab, es ist aber immer noch ein Stück Holz. Es ist immer noch das normale Stück Holz, mit dem Holz, wo er seine Schöfli da getrieben hat. Nur. Aber das ist für ihn eine Bedeutung. Und mit dem Stab, das werden wir dann noch sehen, wird ein gewaltiges Wunder, du das Gewaltigste ist, wo er mit dem Stab das Rote Meer, wer schon am Roten Meer gesehen, mit dem Stab geht er an das Rote Meer, tüpft rein und wusch, es teilt sich. Der Stab Gottes, das nur, das Nichts, wo wir manchmal auch sagen, was haben wir schon? Was haben wir denn schon? Unsere Begabung, unser Einfluss, unser Alter, unsere Gebrechen, unsere Möglichkeiten, kommen wir nur. Und dann sinken wir ab. Der Stab Gottes. Und manchmal, was ist das für uns heute? Ich möchte euch ermutigen, ich habe das zum Anlass genommen, was ist denn eigentlich so mein Stab, den ich mitnehme? Und das ist das eine, ist wirklich meine persönliche, das ist immer ganz etwas Persönliches, meine persönliche Berufung aus Jeremia 1. Die ist für mich übernatürlich abgelaufen. Und die habe ich immer, und besonders, wenn du schwierige Zeiten siehst, habe ich mich wieder auf die Berufung berufen. Ich habe gesagt, da hast du es mir gesagt, was meine Berufung ist. Und ich wollte dem festhalten, auch wenn ich manchmal am liebsten den Battle her will schiessen. Das ist meine Berufung. Das ist mal das eine. Das andere ist, die Versorgung von Gott während unserer Ausbildungszeit in Deutschland. Ich habe gerade kürzlich wieder mit Renate darüber geredet. Ich weiss nicht, was uns dann angekommen ist. Dass wir haben einfach ein bisschen Geld haben wir auf der Seite gehabt, ein paar wenige Spender haben wir gehabt, die gesagt haben, wir werden euch unterstützen. Und wir sind einfach ausgewandert auf Deutschland, haben dann nachher noch zwei Kinder bekommen in Deutschland in dieser Zeit. Und wenn ich heute zurück, ich würde nicht mehr gehen. Weil ich würde denken, nein, mit dem Geld, das wir hier zur Seite haben und mit diesen Zusagen, nein. Und wir sind einfach gegangen, im Vertrauen, wenn das richtig ist, dann wird Gott uns durchführen. Und Gott hat uns genau versorgt. Ich kann es wirklich sagen. Wir sind nachher zurückgekommen auf Langenthal ins Praktikum und es ist genau aufgegangen. Gott hat uns auf den Franken genau versorgt, wie er es verheißen hat. Und das ist so für mich, das ist ein Stab, das ist eine ermutigende Gotteserfahrung, die man dürfen machen, die nehme ich mit als Stärke, auch in schwierigen Zeiten. Etwas, was ich in Form von einer kleinen Gegenstand mitgenommen habe, ist das hier. Wir waren ja in dieser Zeit in Deutschland im 88, 89, 90, 91. Denn in dieser Zeit, das wisst ihr, sind die Mauern gefallen. Und wir haben auf der theologischen Ausbildung haben wir immer für DDR, für Ostdeutschland gebetet. Und wir haben gewusst, in Ostdeutschland darf man ein Lied nicht singen, in den Gemeinden, in den Kirchen. Wisst ihr welches? Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das war eine Provokation. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und das hat man nicht dürfen singen. Und das steht hier. Da konnte ich in Besitz nehmen. Das ist noch bespreit. Das ist von dieser Mauer. Das ist ein kleines Bestandteil. Wisst ihr, was mir der sagt heute? Gott ist nicht, hat es gar nicht nötig gehabt, dass man über die Mauer springen muss. Gott kann die Mauer wegmachen. Gott kann die Mauer wegmachen. Der sagt mir das. Das ist unser Gott. Der Stab in der Hang, ich weiss nicht, was dein Stab in der Hang ist. Das Nur, das Wenige, was dir aber zu einer Glaubensermutigung sein kann, wenn dann die schwierigen Zeiten kommen. Und dann natürlich, und das ist, würde ich fast meinen, ist das Wichtigste gewesen, das Versprechen ist auch das Wichtigste für uns, das ist auch bei mir das Wichtigste. Ich habe mehrmals bei meinen Einsetzungen immer wieder Josua 1,9, das hat sich wirklich weit durchgezogen, Josua 1,9, wo steht, siehe, ich bin bei dir in allem, was du tun wirst. Woher du kommst, wo du deinen Fuss wirst hersetzen, ich bin ja bei dir, drum hab keine Angst, hab keine Angst. Das ist das, was der Herr Josua gesagt hat. Hier, Mose sagt er, wenn du nach Ägypten kommst, dann vollbring von dem Pharao alle Wunder zu denen, die ich dir befohlen habe. Hey, du wirst Wunder tun. Ich bin ja bei dir. Das ist eine Verheißung, das ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist immer auf unserer Seite. So, alle Signal auf grün. Ah, da kommt noch etwas. Aber das hat er auch überhört, wie wir auch lieber hier. Aber ich werde sein Herz hart machen, also das Herz vom Pharao, und er wird mein Volk nicht gehen lassen. Schon mal eine erste Schwierigkeit hier in diesem Text. Aha, also, hey, hallo, Gott schickt den Mose nach Ägypten, aber sagt schon gleichzeitig, aber das Herz vom Pharao wird ihn hart machen. Und wenn wir nachher später werden, wir werden später noch ein bisschen mehr auf das eingehen, lesen wir tatsächlich, der Herr hat 10-mal Pharao sein Herz verhärtet. 10-mal steht das. Okay, der Pharao hätte gar nicht anders können. Also, oder? Das ist die Schwierigkeit. Nein, wir müssen auch sehen, vorher, bevor das so weit gekommen ist, hat der Pharao gegenüber Gott und den Wunder, die passiert sind, sein Herz, also der Pharao sein Herz, 7-mal verhärtet. Und das zeigt mir übrigens auch etwas, wenn ein Volk oder eine Nation oder ein Kontinent sich gegenüber Gott verhärtet, kann der Moment eintreten, wo Gott auch sein Herz gegenüber einem Volk oder gegenüber einem Kontinent kann verhärten. Kurze Erklärung gesehen, für eine schwierige Frage. Und dann kommt aber noch ein schwieriges Problem, und jetzt sehen wir so ein richtiges Teuf. Jetzt sehen wir ein richtiges Teuf. Nein, und diesen Text habe ich auslassen. Hättet ihr es gemerkt? Unterwegs in der Herberge fiel der Herr über Mose her und wollte ihn töten. Was soll das jetzt? Was heißt hier nicht? Und in der Herberge fiel der Satan über Mose her und wollte ihn töten. Oder ein Dämon, sondern Gott. Okay, wir gehen weiter. Genau übersetzt müssten wir eigentlich hier sagen, übersetzen, er zog es vor, also der Herr zog es vor, ihn lieber sterben zu lassen. Ihn lieber sterben zu lassen. Was soll das? Was ist plötzlich hier aufgetaucht? Was ist passiert? Und da kommt ein gewaltiges Teuf für die ganze Familie. Das muss man sich vorstellen. Die sind hier in einer Herberge, wahrscheinlich in einem Zimmerli. Und dann plötzlich wird der Vater, wird der Ehemann, der Mose, der so einen klaren Auftrag hat, todkrank, wir wissen nicht, was er hat, was passiert ist, was eigentlich passiert ist. Dann nahm Zipora einen scharfen Stein und beschnitt ihren Sohn. Sie berührte mit der Vorhaut Moses Beine und sagte, du bist mein Blutbräutigam. Zipora sagte, Blutbräutigam wegen der Beschneidung ihres Sohnes. Da ließ der Herr von ihm ab. Und wir wissen alle zusammen, ich muss ja das erklären, das äußere Symbol vom Judentum ist die Beschneidung. Das war sichtbare Zeichen, wo Gott mit dem Abraham den Bund geschlossen hat, dass gottesfürchtige Juden ihre Söhne beschneiden sollen. Das ist so verordnet gewesen. Warum ist das Ritual so wichtig? Warum kommt das hier so prominent daher? Weil es ein Identifizierungsmerkmal ist. Der Mose soll das Bundesvolk, das Volk vom Bund, aus Ägypten, aus der heidnischen Ägypten, hineinführen ins verheißene Land. Und hier ist etwas dazwischen, zwischen Gott und dem Mose, dass er seinen einen Sohn nicht beschnitten hat. Und aus der Erklärung heraus hier kann man nehmen, dass wahrscheinlich Zipora da hier irgendwo eine Abneigung hatte und das ein Kompromiss war. So, das viele deuten, dass er das nachher nicht gemacht hat. Aber es ist so ein Versehen. Es ist eigentlich eine Bagatelle, oder? Es ist ein äusseres Zeichen. Und jetzt wird der Mose hier so gewaltig ausbremst. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich glaube, er wird hier so ausbremst, weil er das Bundesvolk nicht rausführen kann aus der Sklaverei, wenn er sich selber nicht dem Bund unterordnet. Und zwar 100%. Nicht halb. Der Einzorn ist ja beschnitten. Also es gibt nicht halbes, sondern es gibt nur Ganzes, wenn wir im Dienst für den Herr stehen. Ganz. Und manchmal, und so deutlich hier die Geschichte, legt Gott plötzlich den Finger auf etwas und sagt, schau her. Und in diesem Fall, und darum gehe ich davon aus, dass es Zipora war, die das eigentlich nicht wollte, die hat blitzschnell gewusst. Und jetzt möchte ich das wirklich gerade an dieser Stelle sagen. Nicht immer, wenn wir in Schwierigkeiten und in Teufel kommen oder in Krankheit hineinkommen, ist Sünde und Verfehlung die Ursache. Und müssen wir nachher tagelang über das nachdenken. Wo könnte etwas sein? Und dann kommt der Pastor. Wo hast du noch gesehen? Und dann kommen noch die Glaubens. Wo ist noch etwas? Nein, wenn das so sollte sein, hier bei der Zipora, augenblicklich hat ihr der Geist Gottes aufgezeigt, wo das Problem ist. Augenblicklich. Sie hat es gewusst. Die hat gewusst, was Sache ist. Und sie weiss, hier ist etwas noch nicht erledigt. Was hat sie auch erledigt sein? Und sie nimmt den Stein, scharfe Stein, und beschnitt ihren Sohn. Das haben normalerweise nur Männer gemacht. Aber hier ist eine Notsituation. Und die tut sie mit der Vorhaut vom Sohn die Beine von Mose berühren und sagt ihm, du bist mir ein Blutsbrüchigam geworden. Was will sie damit aussagen? Ich weiss es auch nicht ganz genau. Es gibt auch verschiedene Auslegungen. Ich kann euch sagen, was meine persönliche Überzeugung ist. Das Blut von ihrem Sohn, von ihrem gemeinsamen Sohn, gibt ihr der Mose neu als Bräutigam zurück. Und jetzt hören wir gut her. Das Blut von ihrem Sohn gibt ihr den Bräutigam zurück. Und insofern sehe ich da hier einen sanften Hinweis auch auf das Blut von Jesus Christus, das uns rettet. Wir sehen hier fehlende Ein- und Unterordnung, Halbheiten, machen Dienst untauglich. Und das ist auch noch heute so. Und so verstehe ich auch, sich selber prüfen vor dem Abendmahl, wo es nachher heisst, ja, das sollen wir machen. Das Gott gibt jederzeit und immer wieder gibt die Möglichkeit, prüft mich selber. Und wo etwas auftaucht, wo der Herr etwas aufzeigt, ist so augenblicklich weg. Wenn wir das nicht bereit sind, auch zu machen und ins dem zu stellen und sagen, ich will in der Unversöhnlichkeit weiterleben, haben wir das Recht dazu. Aber wir, unter Umständen gibt es Konsequenzen. Ich sage nicht, es ist immer konsequent. Das ist einfach, wir dürfen hier ja nicht irgendwie das plötzlich in eine gesetzliche Enge hineinführen. Eine göttliche, und ich nenne es eben gerne so, Heimsuchung. Es geht immer um Heimsuchung. Es geht um etwas Positives. Er will der Mose hier in diesem Fall heimsuchen. Zu sich heim. In die Segnung hineinführen, dass er ein Segen sein kann, dass er das Volk herausführen kann, in Macht. Und ja, hineinführen, das wäre ja die Idee gewesen, auch ins verheißene Land. Aber eine fahrlässige Unterlassung muss zuerst hier noch bereinigt werden. Und die Rettung und das Heil und Heilig ist durch die Identifizierung mit dem Bund. Hier Beschneidung. Für uns ist es doch ganz klar. Es ist die Identifizierung mit dem Bund, wo Jesus Christus, der neue Bund, wo er geschlossen hat, wo er für uns am Kreuz gestorben ist, unsere Schuld getragen hat. Und dass wir das in Anspruch nehmen. Das Fazit. Gott will manchmal verborgene Verfehlungen aufdecken und auch bereinigen. Nicht nur aufdecken, er will sie auch bereinigen. Nochmal, dass wir sagen werden. Und dann steht ja im Hebräer 12, all diese Zeugen, das wäre jetzt eben auch hier der Mose, die uns wie eine Wolke umgeben, können uns ein Beispiel geben. Das ist ein Beispiel. Darum wollen wir uns von allem freimachen, was uns beschwert. Von all der Sünde, die uns so leicht umgarnt. Bezieht sich auf die Vorbilder vom Alten Testament. Hier auf das Vorbild. So, jetzt bin ich froh. Die schwierige Stelle können wir jetzt zurücklassen. Übrigens, das wollte ich hier noch einführen, aber das wäre vielleicht für einen Muttertag das Thema. Sechs Frauen, liebe Frauen. Hey, dass das so ausdrücklich erwähnt wird. Frauen haben so wichtige Aufgaben und Dienste. Und wir sehen hier, hinter dem gewaltigen Mose, wo wir so viele Geschichten sehen, sechs Frauen stehen hinter seinem Leben. Ja, hinter seinem Überleben. Hinter seinem Überleben. Schiffer am Pua, wo sich als Befehlsverweiger gegen die staatliche Mordpolitik stellt, Jochebed, die fürsorgliche Mutter, die alles tut, um ihr Kind zu retten und auch Mose zu retten. Und sie ihn prägt in den ersten sechs Jahren. Tochter vom Pharao, die Mitleid hat und ihn aufnimmt. Miriam, die aufmerksam beschützende Schwester. Und Zipora hier an dieser Stelle, wie sie ihn einfach hier auch wieder rettet vor dem Tod. Der Mose muss interessanterweise seine Frau und Kind heimschicken. Wegen der Beschneidung wahrscheinlich kann er sie nicht mehr mitnehmen, so steht es. Aber Gott schenkt ihm eine tröstliche, und das hat er ihm ja schon vorausgesagt, Begegnung mit seinem Bruder, Aaron. Und das sind jetzt wieder einfach Zeichen wieder auf Grün. Da geht es wieder vorwärts. Mutmachend, der Mose begegnet dem Aaron nicht eine Zufallsbegegnung, sondern eine geführte Begegnung, weil Gott dem Aaron aufs Herz, dem Bruder von Mose aufs Herz gelegt, gang ihm entgegen. Und sie begegnen sich. Und der Mose erzählt das erste Mal wahrscheinlich von der Begegnung am brennenden Dornbusch. Und diesen Aussagen und wie er sich gesträubt hat und was Gott ihm verheißen hat und von diesen Wunder, die passiert sind mit dem Hirtenstab und so. Und er kann das mitteilen und der Aaron lässt zu, widerspricht nicht, sondern nimmt das entgegen und macht sich mit ihm auf, gemeinsam ziehen sie nach Ägypten. Und dort versammeln sie Sippenoberhäupter und man kann sagen, so Glaubensgeschwister sind zur rechten Zeit, am rechten Ort. Und ich frage hier auch, haben wir solche? Haben wir vielleicht eine Zweierschaft? Haben wir jemanden? Haben wir eine Kleingruppe, wo wir eingebunden sind, wo wir mitteilen können, wo die Offenheit herrscht, auch über Schwächen, auch über vielleicht Sachen, die wir nicht mit allen können und wollen teilen, wo wir das können. Und das ist wichtig, manchmal zur Glaubensstärke, das sehen wir hier. Und wenn du nicht in einer Kleingruppe bist, aber das gerne würdest, hinten wird immer noch eine Liste, die aufhängen würde, und wir möchten erfassen, wer da hier Interesse hat, in einer Kleingruppe mit dabei zu sein. Und dann gibt es eine wirkvolle Glaubenskonferenz, ich habe es einfach mal so genannt. Gemeinsam ziehen sie nach Ägypten, versammeln dort hier alle Sippenoberhäupter von den Israeliten und teilen ihnen Wort für Wort mit. Dort wird auch das sein, wie Gott Wunder gemacht hat bei Mose, wie er ihn berufen hat, von seiner Vergangenheit wahrscheinlich. Und dann tut der Mose mit dem Stab die Wunder, der Aaron verzählt und redet. Der Mose hat ja gesagt, er kann nicht reden. Der Aaron verzählt. Und der Mose tut Wunder und die versammelten Israeliten glaubten, als sie hörten, dass der Herr ihr Elend gesehen hatte und ihnen helfen wollte, warfen sie sich nieder und beteten ihnen an. Worship Party in der Sklaverei. Die Umstände sind noch nicht besser gesehen. Sie machen nicht eine Worship-Party, weil ihre Umstände gut sind. Und sie machen auch nicht eine Worship-Party, weil der Mose so Wunder da hat. Sondern hier steht ganz klar, weil sie die Verheißung haben bekommen, Gott hat es gehört, Gott wird eingreifen. beeindruckter Glaube. Eine dankbare Anbetung eben aufgrund von der Verheißung, Gott wird eingreifen. Ja, wir können uns fragen, was kann da noch schief gehen? Das ist ein Hoch. Hey, das ist ein Hoch. Hey, das ist ein Hoch gewesen. Was kann da noch schief gehen? Die Mission trifft auf Widerstand. Ich nenne es mal so vom Idealismus zum Realismus bis her zur Depression. Erfüllt von euphorischer Glaubenskonferenz, mutig im Auftrag der höchsten Autorität und Majestät, geht jetzt weh. Oder die haben jetzt gerade die Anbetungszeit. Und ja, die sind Feuer und Flamme. Und die gehen rein zum Pharao, haben eine Audienz bekommen. So spricht der Herr, der Gott Israel, lass mein Volk ziehen, es soll mir zu Ehren ein Fest in der Wüste feiern. Und der Pharao sagt, zuerst mal ein bisschen Dankbarkeit zeigen. Es kommt zur Realität. Die sind so feurig. Die sind so überzeugt. Der Pharao, der kann gar nicht anders. Der kann gar nicht anders. Der muss auf das eingehen. Und dann kommt eine herausfordernde Realität. Wer ist denn der Herr? Fragte der Pharao. Weshalb sollte ich ihm gehorchen? Die armseligen Israeliten, seit 400 Jahren seid ihr hier bei uns in der Sklaverei, schuftet und müht euch ab. Und wo ist denn euer Gott? Was ist denn das eigentlich für ein Gott, der das zulässt? Hallo? Durchkommt, ich komme im Namen von Gott Israels. Ich sehe den Gott nicht. Ich weiß nicht, wer das soll sein. Er muss sicher nicht einer, der sein Volk so verrebeln. Was soll das? Geh zurück in die Arbeit. Das wäre ja noch super, wenn es nur bei dem wäre geblieben. Die hochgesteckten Ziele, die hier vorhanden sind, die Erwartungen, die werden bitter enttäuscht. Also ganz bitter. Die Umstände, anstatt dass sie hier rausziehen können und einfach in die Freiheit kommen, die Umstände schlagartig, noch am gleichen Tag, gibt der Pharao den Befehl, lasst sie ab sofort noch härter arbeiten. Die hat den Rohstoff nicht mehr zur Verfügung stellen. Das ist so ein furchtbares Volk. Und von denen gibt es sowieso zu viel, die sollen sich doch zu Tod schuften. Dann haben wir weniger von denen. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Die sollen sich zu Tod schuften, dann haben wir weniger von denen. Dann haben sie auch keine Zeit mehr, auf falsche Versprechungen zu hören, hier von irgendwelchen Spinnern, die hier kommen und irgendetwas versprechen. Und das bedeutet aber noch lange nicht, auch wenn auch in unserem Leben manchmal die Erwartungen nicht in Erfüllung gehen. Und ich weiss, dass einige von uns schon lange am Betten sind, am Ringen sind. Ob es für die Ehe ist, für die Familie, also ich hoffe, dass wir auch für das beten, oder vielleicht für Krankheiten, für Menschen, die noch nicht zum Glauben gekommen sind, vielleicht aus der Familie. Und dann kommt der heftige Gegenwind aus der eigenen Reihe. Und da werden all die Narben von dem, was wir vorhin gerade gesehen haben in diesem Anspiel. Du bist doch auch einer gewesen. Du bist doch da hier. Hey. Und der Mose weiss, uiuiui, aus der eigenen Reihe. Da merken die israelitischen Vorarbeiter, in welch Auswegslage sie sich befanden. Als sie auf Mose und Aaron drauf schimpften, sie, die haben noch wollen retten, was zu retten ist. Die haben noch wollen diplomatische Gespräche führen mit dem Pharao. Die haben noch wollen, ja, irgendwie das noch wieder bereinigen können. Aber es ist nichts rausgekommen. Der Pharao sagt, nein, es ist vorbei. Es ist vorbei, ihr sollt es tot schaffen. Und dann kommen sie raus zum Mose und sagen, der Herr soll euch heimzahlen. Und das ist das Problem, das auch in der Gemeinde passieren kann. Wenn plötzlich sich Sachen verschlechtern, anstatt verbessern. Das mal in Bezug auf Heilung sein, das mal in Bezug auf Bekehrungswachstum sein, dass man so viele Sachen geben, auch in ihrer Gemeinde, wo man plötzlich innerhalb gegeneinander sich aufbringt und einen Zweig, den der Find gewonnen. Und das ist hier passiert. Von der Enttäuschung zur Entmutigung ins absolute Teuf kann ich sagen, der Mose wendet sich an Herr und sagt, warum tust du das beim Volk an? Warum so etwas? Warum hast du mich hierher geführt? Warum geht es jetzt deinem Volk noch viel schlechter? Was ist denn eigentlich los? Er hat nichts falsch gemacht. Nochmal, er hat gar nichts falsch gemacht. Ich finde nichts, was er in diesem Auftrag zusammen mit dem Aaron wahrgenommen hat. Das ist genau das, was ihm vorgeschlagen war, was er machen soll. Nichts falsch. Und dann sagt er, und du unternimmst nichts, Gott. Du schwiegst einfach. Du hast die Ohren verstopft. Du hilfst uns nicht. Was sind die Hilfe, wenn wir ganz dumm sind? Wenn wir im Teuf sind? Was sind die Hilfe, wenn wir auf 11'000 und wie viel, Marianne Graben, dumm sind? Manchmal sind wir in dieser Dunkelheit. Sich als erstes mit diesen Warum- und Weshalb-Fragen an Gott wenden. Das macht der Mose richtig. Und das sehen wir immer wieder. Der Mose war nicht so der geistliche Macho. Der hat das nie können anhören. Er war ja so der Macher. Das hat ihn gar nicht kümmert. Nein, der hat mir gesagt in der Bibel, sein tiefste Innere, wie er am Boden zerbrochen ist, bitter enttäuscht. Bitter enttäuscht. Und ich glaube, das kennen wir alle zusammen. Selbst noch, wenn man es gegen aussen nicht so kundtun. Gott verurteilt den Mose nicht, sondern bestätigt seinen Dienst und ermutigt ihn. Bald wirst du sehen, wirst du sehen, wirst du sehen, was ich mit dem Pharao mache. Und dann geht es ums Blick weiter. Ich bin Yahweh, der da ist. Das lese ich noch, einfach geschwingt noch vor zum Schluss. Ich glaube, das Wort Gottes wirkt auch zu uns. Darum richte den Israeliten aus. Ich bin der Herr. Der Pharao fragt die richtige Frage, wer ist denn das? Und Gott sagt, richte Israeliten aus. Ich bin der Herr und ich werde euch aus der Zwangsarbeit in Ägypten befreien. Ich rette euch aus der Sklaverei, ich erlöse, ich, immer wieder, ich, es kommt mehrmals, ich bin mit dem starken Arm. Ich will euch als mein Volk annehmen und euer Gott sein. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus der Zwangsarbeit in Ägypten befreit. Ich bringe euch in das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob mit dem einen Schwur zugesagt habe. Ich schenke euch es als Eigentum. Nachher steht dort hier und der Mose geht das den Israeliten weiter. So wie es Gott ihm gesagt hat, doch sie glaubten ihm nicht, so entmutigt und erschöpft waren sie. Es gibt einen Moment, wenn wir so im Dorf sind, wo wir das einfach nicht mehr warnen können. Es geht auch hier darum, den Blick zu weiten, auf ihn schauen. Ich bin. Schaut, wer ich bin. Die Götze von Ägypten, die sind nichts. Aber ich bin der Allmächtige. Ich habe alles geschaffen. Ich, und wir können jetzt zurückschauen, wie Gott ein Rotes Meer dort hat, wie er es reingeführt hat ins Land, ins verheißene Land. Wir können zurückschauen auf all die Geschichten, wo Jesus Krankheit hat. Wir können, das ist unser Gott. Und wir können einen festen Stand gewinnen, wenn wir ganz tief unten sind, einen festen Stand gewinnen. Auf ihn warten. Ich werde. Ja, wir werden ihn. Und da bin ich hundertprozentig überzeugt. Wir werden ihn anbeten, dass er uns rausgeführt hat, dass er uns befreit hat, dass er uns errettet hat, dass er uns angenommen hat. Das sind alles die Aussagen. Dass er uns ins Land hineinbringt, wo Herrlichkeit mit einem neuen Körper, wo keine Alterung mehr kennt, wo keine Schwachheiten mehr kennt, keine Krankheiten mehr kennt, wo nicht mehr Leid und Schrei und was weiß ich was, Chemos und so ist. Nein, es sind keine Probleme. Und ich werde es euch als Besitz geben. Ja, als Besitz geben. Als Erbe, ihr seid meine Erbe. Ich werde, ja, auch wenn wir am tiefsten Punkt sind und wenn sich die Umstände noch verschlechtern und wenn wir noch mehr krank sind und wenn wir noch mehr Schmerzen haben und wenn wir noch mehr Elend sehen, hey, tut euren Blick richten, sagt Jesus Christus auch im Hebräerbrief, in seinem Wort, auf ihn schauen, auf Jesus Christus und einen festen Stand gewinnen, weil wir auf ihn warten. Und das wird kommen, das wird sich belohnen. Amen.